Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeit von Bedrohungen. Bedrohungen von innen und Bedrohungen von außen. Die Weltordnung, wie wir sie jahrzehntelang hatten, zerbröselt. Der Krieg in der Ukraine nimmt kein Ende. Und da sind viele verunsichert, fragen sich, wie geht es weiter? Wie sollen wir das alles verstehen? Manche Christen fragen auch geistlich, hat das, was in unserer Welt passiert, eigentlich was mit Gott zu tun? Will Gott uns dadurch etwas sagen? Auch in Israel gab es ähnliche Situationen, wo das Volk auf verschiedene Weise bedroht war. Und Gott hat in solchen Situationen Propheten geschickt. Propheten, die die Lage geistlich gedeutet haben. Jetzt müssen wir natürlich differenzieren. Deutschland ist nicht Israel. Die Deutschen sind nicht das auserwählte Volk Gottes wie das Volk Israel. Auch wenn manche das vielleicht gerne hätten. Aber trotzdem können wir lernen von dem, was die Propheten damals zu Israel gesagt haben. Also nochmal, wir können Deutschland nicht mit Israel vergleichen, aber was wir sehr wohl vergleichen können, ist die Gemeinde. Alle, die zu Jesus gehören, die können wir mit Israel vergleichen. So wie Israel das Volk Gottes ist, so ist auch die Gemeinde das Volk Gottes. Nicht in dem Sinne, dass es jetzt ein Land gäbe, dass man sagen könnte, das müssen wir jetzt irgendwie erobern oder so, aber in einem geistlichen Sinne ist die Gemeinde das Volk Gottes. Und so können wir das, was damals zu Israel gesagt wurde, im geistlichen Sinne heute auf die Gemeinde übertragen. Ein Beispiel ist der Prophet Joel. Der verkündigte in einer ganz besonderen Krisensituation. Und das wollen wir jetzt in einer Predigtreihe mal etwas genauer anschauen. Übrigens, Prophet Joel kommt in vorgeschlagenen Predigttexten überhaupt nicht vor, also mal was Neues. Zunächst ein paar Informationen zum Propheten Joel und diesem Buch. Über ihn als Person wissen wir außer seinem Namen nicht sehr viel. Wahrscheinlich war seine Heimat Jerusalem. Vielleicht war er wie Jeremia und Hesekiel Priester. Deutlich wird, dass ihm wie Haggai und Zacharia der Gottesdienst am Heiligtum besonders wichtig war. Manche bezeichnen ihn darum als Tempelpropheten. Wann er lebte, wissen wir auch nicht sicher, vermutlich so die Zeit um 400 vor Christus. Jerusalem steht hier im Mittelpunkt, aber es wird eben keiner der Könige erwähnt, die es in der Zeit früher gab. Nach der Rückkehr aus dem Exil, da stand der Tempelgottesdienst im Zentrum, wie eben auch bei Joel. Was dafür spricht, dass eben Joel später als andere Propheten gelebt hat, ist auch, dass sich bei ihm mehrere Zitate finden aus anderen Prophetenbüchern. Was ist der Anlass dieses Buches? Anlass: eine besonders schwere Heuschreckenplage. Wahrscheinlich war sie von einer Dürre begleitet. Außerdem gab es große Feuer. Wir hören davon im ersten Kapitel des Buches. Da lesen wir zum Beispiel in Vers 4, was die Raupen übrig lassen, das fressen die Heuschrecken, und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer, und was die Käfer übrig lassen, das frisst das Geschmeiß. Und Vers 11 und 12 heißt es dann: die Ackerleute sehen traurig drein und die Weingärtner heulen um den Weizen und um die Gerste, weil aus der Ernte auf dem Felde nichts werden kann, weil der Weinstock verdorrt ist und der Feigenbaum verwelkt, auch die Granatbäume, Palmbäume und Apfelbäume, ja alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die Freude der Menschen zum Jammer geworden. Und schließlich Vers 19, das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt und die Flamme hat alle Bäume auf dem Felde angezündet. Das ist die Ausgangslage. Das Land ist verwüstet. Und wie deutet Joel das nun im Auftrag Gottes? Für ihn heißt das, klare Ansage, das Volk muss umkehren, einen neuen Anfang mit Gott machen. Und schauen wir uns dazu den heutigen Predigttext an, der erste Textabschnitt unserer Predigtreihe, Joel 2, die Verse 1 bis 12. Da schreibt Joel: blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge. Erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird auf ewige Zeiten für und für. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde und niemand wird ihm entgehen. Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse. Sie springen daher, springen über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Völker werden sich vor ihm entsetzen und jedes Angesicht erbleicht. Sie werden laufen wie Helden und die Mauern ersteigen wie Krieger. Ein jeder zieht unentwegt voran und weicht von seiner Richtung nicht. Keiner wird den anderen drängen, sondern ein jeder zieht auf seinem Weg daher. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen, dabei reißt ihr Zug nicht ab. Sie werden sich stürzen auf die Stadt und die Mauern erstürmen. In die Häuser steigen sie ein. Wie ein Dieb kommen sie durch die Fenster. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond werden finster, die Sterne halten ihren Schein zurück. Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Heer erschallen lassen, denn sein Heer ist sehr groß und mächtig und wird seinen Befehl ausrichten. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen, mit Klagen. Amen. Ganz klar, Vers 12 hier, Aufforderung zur Umkehr. Auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, lesen wir da. Also kehrt um. Das ist das Thema der Predigtreihe, kehr um. Jetzt denkt vielleicht mancher, ach, das brauche ich ja gar nicht. Ich bin doch schon Christ, was soll ich dann noch umkehren? Ja, man muss sich nicht immer wieder neu bekehren. Ich fordere ja auch Ehepartner nicht auf, immer wieder neu zu heiraten. Auch eine goldene Hochzeit ist keine Wiederholung der Hochzeit, sondern eine Erinnerung an die Hochzeit. Also wir müssen differenzieren. Es gibt auf der einen Seite eine Bekehrung am Anfang des Lebens eines Christen, dass jemand sagt, ja, ich möchte mein Leben Jesus in die Hand geben. Und vielleicht ist doch heute Morgen jemand hier, der sagt, ich weiß gar nicht so genau, ob ich Christ bin oder Christ sein möchte oder wie auch immer. Dann lade ich ein, ganz bewusst ein Gebet zu sprechen und zu sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich vertraue mich dir an, ich möchte mit dir leben und dir dienen. Oder ähnlich formuliert. Und wenn du dieses Gebet sprichst, dann gehörst du zu ihm. Du wirst in der Begrüßung gehört haben, dann bist du ein Kind Gottes. Mancher hat auch in seinem Glaubensleben nicht einen bestimmten Zeitpunkt, wo er neu angefangen hat, sondern ist langsam hineingewachsen in den Glauben, als Kind, als Jugendlicher, am CVM oder wo auch immer. Also das ist die Umkehr, wenn einer Christ wird. Aber es gibt auch die Umkehr von Christen. Luther hat in den 95 Thesen, die am Anfang der Reformation standen, geschrieben, das Leben von Christen soll eine tägliche Buße sein. Und Buße, auch an den Stellen, wo im Neuen Testament Buße steht, steht im Griechischen das Wort Umkehr oder Bekehrung. Also Buße heißt nichts anderes als Umkehr, Bekehrung. Auch ein Christ braucht es also, jeden Tag wieder neu zu sagen, auch heute soll mein Leben Jesus gehören. Auch heute möchte ich umkehren zu ihm. Es kann auch sein, dass damit bestimmte geistliche Übungen verbunden sind. Wir hören hier in Vers 12 vom Fasten. Es gibt kein Gebot, dass ein Christ fasten muss, aber Fasten kann helfen, dass das Gebet ernsthafter wird. Als Anstoß zum Fasten haben wir die Fastenzeit vor Ostern zum Beispiel. Aber es kann auch andere Dinge geben. Wir hören ja auch noch vom Weinen und Klagen. Gemeint ist damit, dass ich über mich selbst weine, dass ich klage darüber, dass ich so weit weg bin von Gott. Kennen Sie, kennst du dieses Gefühl, dass du denkst, ja, eigentlich bin ich es gar nicht wert, dass Gott mich liebt, weil ich oft so andere Wege gehe, mein Gedanken, mein Gefühl mit dem, was ich sage, was ich tue, so vieles passt nicht zu Gott. Ich kenne das ja wohl. Oder bist du eher selbstsicher und denkst, ach, ich bin doch kein so schlechter Christ, jedenfalls besser als die anderen. Von Joel können wir lernen, über uns selbst zu weinen und umzukehren. Übrigens waren die Leute, an die Joel schrieb, ja auch keine Heiden. Er schrieb an das Volk Israel, also an das auserwählte Volk, an Leute, die zu Gott gehörten. Und die fordert er zur Umkehr auf. Also das passt auch dazu, dass wir auch, wenn wir Christen sind, immer neu umkehren. Und zwar deswegen, weil Gott Gericht übt. Und das ist das Thema für heute, den ersten Teil der Predigtreihe. Kehr um, weil Gott richtet. Kehr um, weil Gott richtet. Wir finden in unserem Predigttext ein doppeltes Gericht. Einmal ein Gericht durch Feinde und ein kosmisches Gericht. Schauen wir uns als erstes das Gericht durch Feinde an. Die Heuschrecken, die Joel hier erwähnt, sie sind nicht einfach nur eine Naturkatastrophe. Sie deuten hin auf Feinde, auf ein großes und mächtiges Volk, wie wir in Vers 2 lesen. Wir kennen Heuschrecken eher so im übertragenen Sinne. Heuschrecken sind Leute, die andere Leute ausbeuten. Hier geht es um einen Angriffskrieg, sozusagen um Heuschrecken im politischen Sinne. Gibt es ja heute auch. Und die Pferde, die in Vers 4 erwähnt werden, sind Wagenpferde. Sie ziehen Streitwagen. Auch in Vers 5 werden Wagen erwähnt. Man könnte sagen, die Vorgänger der heutigen Panzer. Die waren auch besonders teuer. Ein Streitwagen kostete 600 Silberschekel. Zum Vergleich, 4,4 Kilogramm Gerste kosteten einen Silberschekel. Und die Höhen der Berge, von denen wir hier in Vers 5 hören, sind vermutlich die Bergketten in der unmittelbaren Umgebung von Jerusalem. Und in Versen 6 bis 8 wird dann beschrieben, wie das feindliche Heer unaufhaltsam fortschreitet. Und dabei ist nicht nur Israel im Blick, sondern auch andere Völker. In Vers 6 heißt es, dass Völker sich vor dem feindlichen Meer entsetzen. Da kann ich nur sagen, wie aktuell. Bis heute gibt es die Bedrohung durch feindliche Heere. Menschen in der Ukraine wissen, was das bedeutet. Und auch bei uns wächst die Angst vor Krieg. Die Verteidigungsausgaben werden drastisch erhöht. Aber wir dürfen das nicht nur politisch sehen. Bei Joel wird klar, die Bedrohung durch Feinde, das ist das, was an der Oberfläche sichtbar ist. Aber eigentlich geht es um etwas viel Tieferes. Es geht um das Gericht Gottes. Wir hören hier Vers 2 schon vom finsteren Tag des Herrn. Der Tag des Herrn, das ist in der Prophetie immer der Tag des Gerichts. Wir finden auch bei Propheten Amos 5, Vers 18. Und dazu passt auch, dass in Vers 3 das Feuer erwähnt wird. Das Feuer kann sich auf eine Naturkatastrophe beziehen, aber Feuer steht in der Bibel auch immer für das Gericht. Zum Beispiel in 1. Korinther 3 schreibt Paulus, dass der Tag des Herrn sich mit Feuer offenbaren wird. Und auch hier wird der Tag des Gerichts als Tag des Herrn bezeichnet, auch im Neuen Testament. Und in Vers 11 wird Joel noch deutlicher, da schreibt er, dass der Herr seinen Donner vor seinem Heer erschallen lassen wird. Das heißt, das feindliche Heer ist letztlich ein Heer Gottes. Das Heer des Gerichtes. Und dann kommt ja nochmal der Tag des Herrn, der Gerichtstag. Er ist voller Schrecken, wer kann ihn ertragen, steht da. Tja, nicht einfach zu verstehen. Was heißt das für uns? Wenn Kriege geführt werden, ist das also nicht nur ein menschliches Geschehen. Es ist ein Zeichen für das Gericht Gottes. Ja, wie fragt jetzt einer, hat Gott dafür gesorgt, dass die Ukraine angegriffen wird? Will Gott das? Sind die Ukrainer womöglich besonders schlechte Menschen, dass sie nur das Gericht Gottes trifft? Nein, das kann es ja nicht sein. Also müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir das, was hier steht, nicht über- oder falsch interpretieren. Es bleibt dabei, wir können vieles in der Weltgeschichte nicht verstehen. So genau sagt es uns die Bibel nicht. Wir wissen, dass Kriege kommen, aber wir wissen nicht, warum jetzt dieses Volk betroffen wird und jenes vielleicht nicht. Es ist nur Gnade, dass uns in den letzten Jahrzehnten kein Krieg getroffen hat. Und darum habe ich bewusst gesagt, dass heutige Kriege und Bedrohungen ein Zeichen sind für das Gericht und nicht unbedingt das Gericht selbst. Das ist was anderes. Natürlich möchte Gott nicht, dass Menschen sterben. Aber vielleicht lässt er das manchmal zu, um uns zu zeigen, das Gericht kommt wirklich. Und das Gericht Gottes wird noch viel drastischer, noch viel schlimmer sein als der schlimmste Krieg. Die allermeisten haben den Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt, aber viele von ihren Eltern und Großeltern davon gehört. Ich persönlich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie schrecklich Krieg ist. Ja, und dann? Alle menschlichen Kriege sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Gericht Gottes. Der Tag des Herrn ist voller Schrecken, wie Joel schreibt. Wenn wir also im Nachrichten von Krieg und Gewalt hören, sollten wir immer daran denken, ja, das erinnert uns an das Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes trifft alle, jeden Einzelnen. Man spricht manchmal davon, dass unschuldige Menschen im Krieg sterben. Ja, das hat eine Wahrheit. Insofern, dass viele Zivilisten den Krieg nicht gewollt haben und auch nichts gegen Leute aus einem anderen Land unternommen haben und dann sterben. Und das ist schrecklich, wenn Zivilisten angegriffen werden im Krieg. Auch das sehr aktuell. Aber in Gottes Augen gibt es keine unschuldigen Opfer. Denn schuldig sind wir alle. Zuerst ich und jeder von euch auch. Die Propheten kündigen das Gericht Gottes ja nicht an, weil sie den Leuten Angst machen wollen oder weil Gott ein rachsüchtiger oder sadistischer Gott wäre, der die Menschen quälen will. Nein, das Gericht haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir sind es ja, die uns von Gott abgewendet haben. Wir sind es ja, die immer wieder schuldig werden, die Gottes Willen mit Füßen treten. Schauen wir nochmal auf Vers 12. Auch jetzt noch bekehrt ihr euch nicht. Ja, wir sahen, das ist die Umkehr von Menschen, die zum Volk Gottes gehört. Und so fragt Gott sie und dich heute Morgen, schau auf dein Leben. Wo ist in deinem Leben Umkehr dran? Wo gibt es einen Lebensbereich, wo du weit weg bist von Gott? Schau auf das, was in der Welt passiert. Lass dich erinnern an Gottes Gericht und kehr um. Das Gericht durch Feinde. Die zweite Form des Gerichts ist das kosmische Gericht. Das kosmische Gericht findet sich hier in Vers 10. Da lesen wir, dass das Land erzittert und die Himmel bebt. Der Himmel bebt. Damit sind Erdbeben gemeint. Dann heißt es, dass Sonne und Mond finster werden. Und wir haben es in der Lesung gehört, Jesus sagt das Gleiche. Dass Erdbeben kommen, dass Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Nachzulesen, Matthäus 24, Lukas 21. Wie gesagt, wir haben es gehört. Also man kann auch nicht sagen, ja, das ist das finstere Alte Testament, Gericht im Gott. Im Neuen Testament ist Gott ja der Liebe, Gott der Liebe und da gibt es das nicht. Nein, Jesus kündigt genau das Gleiche an wie Joel. Aber Gottes Gericht bezieht sich also nicht nur auf Menschen, sondern auf die ganze Erde, den ganzen Kosmos. Wir hören heute viel davon, dass die Klimakatastrophe unseren Planeten bedroht. Wir wollen das nicht verharmlosen. Aber in der Bibel ist ganz klar, nicht die Menschen machen die Erde kaputt, sondern Gott setzt der Erde ein Ende. Panik ist also fehl am Platze, wie überhaupt für Christen. Trotzdem, auch die Erderwärmung können wir als ein Zeichen sehen für Gottes Gericht. Gott kann ja auch so richten, indem er die Menschen einfach machen lässt. So wie er fremde Heere gebraucht, um Israel zu richten. Die Wüste Einöde, von der wir in Vers 3 hören, die haben wir auch heute. Die Wüsten der Erde breiten sich aus. Und mancher Berg im Siegerland, auf dem der tote Wald gerodet wurde, sieht auch aus wie eine Wüstenlandschaft. Auch Erdbeben gibt es immer wieder, mit Tausenden von Toten. Und auch sie können ein Zeichen sein für Gottes Gericht. Jesus hat einmal von einem Turm gesprochen, der umgefallen ist und 18 Leute erschlagen hat. Auch das ein Unglücksfall, eine Katastrophe. Und viele fragen Jesus, ja, was sagst du denn dazu? Wieso lässt Gott das zu? Und seine Antwort, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auch so umkommen. Also Jesus deutet die Katastrophe als Zeichen des Gerichtes. Passt vielleicht nicht in unser Jesusbild, aber steht eindeutig in der Bibel. Dass Sonne und Mond finster werden, erleben wir jetzt noch nicht auf dieser Erde. Aber das wird kommen, wenn die Erde an ihr Ende kommt, wenn Jesus wiederkommt. Und persönlich erleben wir es alle, nämlich wenn wir sterben. Dann sehen wir auch die Sonne und den Mond nicht mehr. Und auch die Sterne nicht, die erwähnt werden. Letztlich ist der Tod für uns alle das Gericht Gottes. Wir müssen alle sterben, weil wir alle schuldig werden. Schon im dritten Kapitel lesen wir, also im dritten Kapitel der Bibel, 1. Mose 3, lesen wir, dass der Tod die Strafe für die Schuld des Menschen ist. Der Tod ist nicht Gottes Idee. Gott hat sich das nicht ausgedacht, dass Menschen sterben müssen. Nein, das hat der Mensch sich selber zuzuschreiben. Weil die ersten Menschen Gottes Willen missachtet haben, müssen sie sterben. Und so wie sie, wir alle nach ihnen auch. Wenn jemand das alles so hört, dann fragt sich vielleicht jetzt jemand, wo bleibt denn das Positive? Müssen wir denn nur so vom Gericht reden, vom Negativen? Zum Schluss zwei kurze Gedanken dazu. Das erste, ja, wir müssen vom Gericht reden, aber wir müssen noch viel deutlicher von der Gnade reden, dass Jesus ja alle Schuld vergibt durch seinen Tod am Kreuz. Und die Gnade wird das Thema der zweiten Predigt, der Predigt 3 am nächsten Sonntag sein. Aber wir brauchen auch das Gericht, um die Gnade überhaupt verstehen zu können. Begnadigt wird ja jemand, der eigentlich etwas, eine Strafe verdient hat. Und wenn man von der Strafe, vom Gericht gar nicht mehr redet, wird die Gnade bedeutungslos. Ich glaube, das ist ein Problem, auch in der evangelischen Kirche heute, dass wir kaum noch vom Gericht reden und damit auch Jesus, sein Kreuz, die Gnade durch ihn belanglos wird. Dann ist Christsein nur noch, wir sind ein bisschen nett und wir setzen uns für andere ein, was ja gut ist, aber das ist nicht alles. Also, gerade das Gericht zeigt uns, dass wir die Gnade brauchen. Und wenn wir das Gericht erkennen, können wir uns umso mehr freuen über die Gnade durch Jesus. Aber es gibt auch eine Gefahr, dass wir nämlich, wenn wir Christen sind, das Gericht gar nicht mehr so ernst nehmen. Und immer wenn vom Gericht die Rede ist, dann denken, okay, das ist was für die Nichtchristen, die kommen ja in die Hölle, aber ich bin ja Christ, mich geht das ja eigentlich nichts an, Jesus ist ja für mich gestorben. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer nennt so ein Denken billige Gnade. Natürlich stimmt das, dass Jesus für mich gestorben ist. Und natürlich stimmt das, dass ich mit Jesus, wenn ich mit ihm lebe, zu ihm gehöre, so ein Gebet gesprochen habe, dass ich dann keine Angst vor dem Gericht haben muss. Aber trotzdem möchte Gott, dass auch Christen umkehren. Und auch Christen hilft das Gericht. Auch wenn Christen keine Angst mehr haben müssen, verloren zu gehen. Auch sie kommen ins Gericht, in ein Gericht, wo Gott unser Leben beurteilen wird, auch das von Christen. Manche Christen nennen dieses Gericht Preisgericht. Paulus schreibt in 1. Korinther 3 darüber zum Beispiel, und da schreibt er, dass die, also Christen jetzt, deren Werke verbrennen, Schaden leiden müssen, aber gerettet werden wie durchs Feuer hindurch. Also nochmal, es bleibt dabei, wer an Jesus glaubt, wird gerettet, aber trotzdem, wer nicht umkehrt immer wieder im Leben, auch als Christ, wird Schaden leiden. Wir wissen nicht, wie das aussieht. Aber es ist doch gut, dass auch Christen uns sich herausfordern lassen zur Umkehr durch das Gericht Gottes. Eine zweite Bemerkung dazu, dass sich das so negativ anhört mit dem Gericht. Ich frage mal, könnte es sein, dass es vielleicht gerade eine Gnade Gottes ist, dass er uns das Gericht so deutlich ankündigt, zum Beispiel heute durch den Propheten Joel? Damit wir eben die Zeit zur Umkehr nutzen? Wenn wirklich Gefahr droht, dann ist es doch wichtig, dass gewarnt wird. Die Leute im Ahrtal vor ein paar Jahren hätten sich doch gewünscht, dass bei der großen Flutkatastrophe früher eine Warnung gekommen wäre. Dann hätten sie sich in Sicherheit bringen können. So kann eine Warnung durchaus etwas sehr Positives sein, indem wir uns in Sicherheit bringen, das heißt umkehren, neu mit Jesus anfangen, sich ganz ihm anvertrauen, wer noch nicht zu ihm gehört, und als Christ ganz neu sagen, mein ganzes Leben soll dir gehören, in allen Lebensbereichen. In diesem Sinne ruft uns der Prophet Joel heute Morgen zu, kehr um, weil Gott richtet. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du uns nicht im Unklaren lässt über dein Gericht. Hilf, dass wir es ernst nehmen und zeig uns, was das für mich persönlich bedeutet, umzukehren zu dir. Amen.
Jesus, wir danken dir für deine Liebe zu uns Menschen. Erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir von deiner Liebe erfüllt werden und gegenüber unseren Mitmenschen barmherzig sein können. Wir befehlen dir Christian Schwag und das Presbyterium an, dass sie sich persönlich und ihrer Funktion in unserer Gemeinde von dir und deinem Heiligen Geist führen und leiten lassen. Wir bitten dich für die Freizeit der Mädchen- und Jungenjungschar des CVM Seelbach in der ersten Osterferienwoche in den Niederlanden, die jetzt in Planung ist. Ermuntere die Kinder mitzufahren und schenke den Mitarbeitenden gute Ideen, Freudigkeit und Kraft für die Durchführung. Schenke uns allen den Blick für unseren Nächsten, ob in der Gemeinde, in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft. Lass uns auf andere zugehen, bereite uns vor und benutze uns als dein Werkzeug. Herr Jesus, wir bitten dich für die Kranken, Trauernden und Einsamen in unserer Gemeinde. Steh ihnen bei, gib ihnen Trost und Zuversicht und stell ihnen Menschen zur Seite, die ihnen deine Liebe weitergeben. Stärke ihr Vertrauen in dich, auch wenn manches ausweglos erscheint. Wir denken an die verfolgten Christen weltweit und insbesondere an die Christen im Iran. Dort wurden bei den großen Demonstrationen die Christen nochmals verstärkt verfolgt. Stärke die dortigen Christen und schütze sie vor Übergriffen. Wir bitten dich für die vielfältige Missionsarbeit weltweit, besonders auch von Indi Camino, zum Beispiel in den Slums von Lima, indem sie die Kinderspeisung fortsetzen, den Kindern schulische Nachhilfe, Aufmerksamkeit und Ermutigung durch Gottes Wort bieten können. Wir bitten dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir dort, wo wir leben, als Christen ein Zeugnis für dich sind. Wir beten nun gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und dann geht in diesen Sonntag die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.